So, ganz kurz, das ist ein Zitat aus Gablers Wirtschaftslexikon zur Wachstumspolitik und man sieht da die Rolle des Staates ist, die Rahmenbedingungen zu setzen und es wird explizit zitiert, leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur, das ist der Part von Herrn Knieps und bei mir was ist es nun leistungsfähige Kommunikationsinfrastruktur. Die Kommunikationsinfrastruktur und Staat, das ist eine lange Geschichte. Jedenfalls für uns wichtig ist, dass die Telekommunikationswirtschaft 1989 liberalisiert worden ist, 1998 in Wettbewerb überführt worden ist und das Ganze geschah, um Wachstum und Dynamik zu stärken. Wenn wir uns das angucken im Vergleich zu anderen Infrastruktursektoren, können wir hier feststellen, wir haben keine Separierung des Netzes. Die TV-Kabelnetze sind getrennt verkauft worden. Wir haben die Deutsche Telekom, die noch mit zu 32% im Bundesbesitz ist. Und wir haben eine sehr starke Regulierung, die anknüpft an der Marktmacht des Ex-Monopolisten und die festmacht an den monopolistischen Infrastrukturen, also am Marktversagen. Und diese Regulierung war durchaus erfolgreich. Nicht nur bei sinkenden Preisen, bei hoher Dynamik oder neuen Produkten, sondern sie war auch tatsächlich erfolgreich. Es gibt Wettbewerb auf der Infrastrukturebene zwischen den Kabelunternehmen, den Mobilfunkunternehmen, aber auch es gibt alternative Festnetzbetreiber. Also das heißt, die erste Antwort auf die Frage, die Sie mir gestellt haben, wer investiert ist, Privatunternehmen. Die Rolle des Staates ist in diesem Regime subsidiär. Er dient dazu, die Daseinsvorsorge, hier Universaldienst genannt, zu gewährleisten. Er ist natürlich Teil der wettbewerblichen Regulierung als Bundesnetzagentur. Er trifft verbraucherfreundliche Maßnahmen und Ähnliches und fördert in den ländlichen Gebieten. Aber im Prinzip setzt er die Rahmenbedingungen für die Rahmenbedingungen für Wachstum, Kommunikationsinfrastruktur. Was wir allerdings beobachten, die Welt von 98 hat sich natürlich verändert. Die Kommunikationsnetze sind mehr als Sprachnetze. Wir haben neue Diensteangebote über die Infrastruktur. Das ist der Breitband- und Internetzugang mit allen möglichen Informationen, Apps und anderen Anwendungen. Wir haben ein ganzes Ökosystem, was sich um diese Breitbandinfrastruktur rangt. Wir reden nicht mehr von digitalen Wertschöpfungsketten, sondern Netzwerken. Das heißt also auch, wir haben eine andere Anforderung an die Leistungsfähigkeit dieser Netze. Und tatsächlich kann man das als qualitativen Sprung bezeichnen. Und der Staat ist jetzt nicht nur als Regulierer aktiv in diesem Ökosystem, sondern er ist tatsächlich unterwegs, auch indem er die Nutzung des Netzes in den Branchen, wie eben die Zukunftsbranchen der Industrie 4.0 vorantreibt, aber auch beim E-Government und E-Health, natürlich auch bei IT und Datenschutz. Das heißt also, Breitbandpolitik ist seit der Marktöffnung immer Wachstumspolitik gewesen, einmal mit dem Akzent eben auf Wettbewerb als Wachstumsförderung, jetzt inzwischen mehr als Akzent auf der Industriepolitik, Strukturpolitik oder Innovationspolitik. Und direkte staatliche Investitionen in Kommunikationsinfrastruktur gibt es nur am Rande, wenn man sich besonders Sicherheitsnetze ansieht. Das heißt, es gibt grundsätzlich auch eine qualitative Änderung dieser Wachstumspolitik. Es ist eine Politik für eine Basisinfrastruktur und wie gesagt, weg von der wettbewerbsorientierten Wachstumspolitik hin zur industriepolitischen Wachstumspolitik hin mit dem Spannungsfeld, was sich dann ergibt zwischen Wettbewerb und Investitionen. Ich möchte Ihnen im Folgenden was zu diesem Ökosystem Gigabit-Gesellschaft erzählen, zur Nachfrage, das klang eben schon mal an, dann zum Stand des Ausbaus von Gigabit-Netzen in Deutschland, wer investiert in solche Netze, das ist ja die Frage, die Sie mir eigentlich stellen, und zuletzt noch was zur Rolle des Staates beim Ausbau von solchen Netzen. Also Ökosystem Gigabit. Netze, das ist also die Gigabit-Gesellschaft als Vision ständig präsent, inzwischen in der Politik. Das ist also, Herr Oettinger hat das auf der CeBIT gesagt, Herr Gabriel hat es auf der CeBIT gesagt, es gibt ein Grünbuch, eine Breitbandstrategie, eine Strategie 2025 auf der CeBIT. Es gibt den Vorschlag der EU-Kommission zum TK-Review vom 14. September diesen Jahres. Auch die basieren im Prinzip alle auf dem Gedanken, dass wir in Zukunft eine Gigabit-Gesellschaft haben und wir uns jetzt dahin bewegen müssen mit der Infrastruktur. Ebenso natürlich Unternehmenverbände. Also der Startpunkt ist die Nachfrageseite. Und was ist jetzt eine Gigabit-Gesellschaft? Naja, es gibt keine Definition. Wenn ich das so festlegen würde, würde ich sagen, es ist eine Gesellschaft, eine Wirtschaft, die nach dem allgemeinen Digitalisierungsschub nun eine intelligente Vernetzung des Internets massiv vorantreibt. Also ein Schritt weiter als das, was wir unter E-Mails verstehen, sondern es geht um die intelligente Vernetzung. Und wenn man sich solche Grafiken anguckt, Entwicklung des Internets, ist das eben die vierte Stufe da hinten, wo es um Internet und Cyber-Physical Systems geht, die in der Industrie schwerpunktmäßig genutzt werden. Treiber dieser Vernetzung ist die Digitalisierung, die wir ja schon länger haben, Softwarelösung, Virtualisierung, die Layer-Struktur des Internets, die es ermöglicht, verschiedene Dienste auf verschiedenen Ebenen anzubieten, eben die Vernetzung über das Internet und natürlich Big Data als Möglichkeit der Verarbeitung von großen Datenmengen. Wir diskutieren im Augenblick gerade, wie ändert sich unser Leben, wie ändern sich die Geschäftsmodelle. Herr Machnik hier aus dem Haus redet von Transformation und wehrt sich gegen den Begriff Disruption. Aber ich glaube, wir alle verwenden lieber den Begriff Disruption, wenn man an so manchen Punkt denkt. Und Stichworte, hier habe ich sie nochmal aufgeführt, Internet of Things, Machine to Machine. Aber es zeigt sich, es gibt keine Killer-Applikation, nicht die Applikation, die das Internet vorantreibt, sondern die Menge der Möglichkeiten, die das Internet bietet, werden hier genannt. Und hier nur mal, damit man die Relevanz erkennt, Cisco in der Studie von 2016 geht für 2020, guckt sich die Machine-to-Machine-Verbindungen an und redet von jährlichen Wachstumsraten von 38%. Das ist ein Wort. Und dann geht es darum, was braucht man für die Gigabit-Gesellschaft? Natürlich Gigabit-Netze, hochleistungsfähige Netze. Im Folgenden geht es jetzt darum, wann ist diese Realisierung der Gigabit-Gesellschaft zu erwarten? Ich glaube, unstrittig ist, dass sie kommt. Wir streiten uns im Prinzip nur darum, wann. Und dann, was sind eigentlich Gigabit-Netze? Welche Netze sind das? Und wo stehen wir in Deutschland? Wir selber haben jetzt in diesem Jahr etliche Studien betrieben. Man kann sagen, dass es heute schon ein Nachfragesegment gibt, das Gigabit-Netze benötigt. Und das Nachfragesegment wird weiter steigen. Also man kann sich das international ansehen, aber gucken Sie mal auf den letzten Punkt. Auch heute schon gibt es Glasfasernetze, das sind FTTH oder Kabelnetze, die vergleichbare Kapazität haben, die solche Bandbreiten anbieten und die haben Take-up-Raten von 50%. Wir selbst haben ein Marktpotenzialmodell, das haben wir 2011 entwickelt. Das kommt von einer unrestriktierten Nachfrage her. Hier nur einfach, damit Sie sehen, da ist eine Philosophie dahinter. Da gibt es verschiedene Verbrauchergruppen, Nutzergruppen, die verschiedene Nutzungen haben. Und worauf wir kommen, ist dann ungefähr 75% der Nachfrage fragen 50 Mbit und mehr nach im Jahre 2025. Das ist relativ stabil. Das ändert sich ein bisschen, wenn man die Notwendigkeit der Videosignale und deren Breitbandverbrauch sich anguckt. Aber das verschiebt sich nur zwischen dem Top-Level-Segment und dem High-Medium-Segment der Nachfrage, sodass diese 75%, wie gesagt, relativ stabil sind und das eben 2025. Und wenn man jetzt noch dazu nimmt, den gewerblichen Bereich, der war in der Grafik hier vor auch noch mit integriert, aber nur unter dem Aspekt Bandbreite. Hier ist natürlich auch bei Unternehmen Bandbreite erforderlich, aber noch viel mehr. Wenn Sie sich diese Grafik ansehen, das sind typische Unternehmensanwendungen mit ihren Erfordernissen. Und da ist eben nicht nur Bandbreite, sondern ist auch Symmetrie der Verbindung. Also der Verkehr Up- und Download ist ungefähr symmetrisch. Es gibt die Minimierung von Paketverlusten, die man benötigt. Oder die Latenzzeiten, also Echtzeitanwendungen und Ähnliches, müssen möglich sein. Und das betrifft natürlich die einzelnen Maßgaben unterschiedlich. Aber man sieht zum Beispiel, dass eHealth relativ hohe Anforderungen hat über alle Bandbreitenbereich, Quality of Service Bereiche hinweg. Und Cloud Computing ist eben auch sehr stark hier im Vordergrund. Das heißt also, diese neuen Netze müssen mehr können als nur Bandbreite, die müssen hoch zuverlässig sein. Die müssen eine höhere Netzabdeckung haben. Sie müssen eben nicht auf Sprache ausgelegt werden. Sie müssen auf symmetrische Verkehre ausgelegt werden. Und wenn Sie sich so Dinge angucken, wie das Internet of Things, da haben Sie einen Kunden, ich sag mal flapsig BMW, aber der will Tausende, Abertausende Verbindungen haben, nämlich zu jeder einzelnen Fahrzeug, was er da unterwegs hat. Das heißt, er will die Anbindung Echtzeit haben und er will die Verbindungen haben und er will natürlich auch nicht so viel bezahlen pro einzelne Anwendung, wie wir im Monat bezahlen, sondern er möchte was anderes haben und was für die Telekommunikationsunternehmen wichtig ist, die Wechselmöglichkeiten sind relativ gering. Wenn Sie mit so einer ganzen Flotte wechseln, wird es richtig spannend. Aber Sie kriegen richtig Skaleneffekte. Also sprich, diese Netze haben plötzlich auch noch ganz andere Anforderungen. Auch die Geschäftsmodelle der Telekommunikationsunternehmen haben ganz andere Anforderungen. So, welche Gigabit-Netze braucht die Gigabit-Gesellschaft? Ich interpretiere das nicht ganz, aber das sind die Tabellen, die wir als WIG auswerten. Man sieht sehr deutlich, es ist Glasfaser, FTTH, B, je nachdem, was die Qualitäten bringt, Bandbreite und eben die Qualitäten der Übertragung. Es ist DOCSIS 3.0, 3.1 erst recht und sicherlich später 5G mit einer eigenen Anwendungsskala natürlich im mobilen Bereich, der neue Mobilfunkstandard, aber auch als Notwendigkeit, um 5G zu nutzen, eine weitgehend flächendeckende Glasfaserinfrastruktur, um die mobil erzeugten Daten möglichst schnell abzuführen. Also sprich, Aussage ist, Gigabit-Netze sind im Prinzip Glasfasernetze. Wo stehen wir in Deutschland? Der Fall ist jetzt ein bisschen falsch. Der Fall müsste hier sein. Das ändert aber an der Grundaussage nichts. Deutschland liegt beim Ausbau von Glasfasernetzen weit abgeschlagen. Schlimmer noch, die Wachstumsraten, die den Glasfaserausbau betreffen, wenn man sie hier sich mal ansieht, sind in Deutschland geringer als im EU-Durchschnitt, wenn man sich insbesondere auch Spanien oder Frankreich ansieht. Das heißt, Deutschland verliert eher an Boden, als dass es Boden gut macht. Wer investiert in solche Netze? Wenn Sie sich diese Grafik ansehen, da sehen Sie auch in der Größendimension Glasfasernetze FTTB-H, das ist dieses rote Teil da oben, dieses Deckelchen, und es sind noch die Kabelnetze, die 6,6 Millionen Anschlüsse, die darunter stehen, sprich also tatsächlich vorhanden, sind hier in Deutschland relativ wenige solche hochleistungsfähigen Anschlüsse. Die Anschlüsse, die darunter abgeführt sind, VDSL und ADSL, sind eben können hohe Bandbreiten im gewissen Maße, aber nur bis zu einer bestimmten Grenze erzeugen, aber vor allen Dingen können sie nicht die Qualität aufs Service bieten, die gebraucht wird. Und wer baut dann diesen kleinen Deckel, den Sie da oben gesehen haben, tatsächlich aus? Hier auch sehr deutlich zu sehen, es sind die Wettbewerber der Deutschen Telekom mit 81%. Die Deutsche Telekom hat nur 19% Anteil am Ausbau. Das heißt also, hier ist es eindeutig, dass die Wettbewerber vorantreiben. Das sind zu 75% Citycarrier, Kommunen. Die Deutsche Telekom ist hier nochmal abgebildet mit ihren geplanten Erschließungen, aber sie hat nur 450.000 Anschlüsse. Den großen Rest liefert sie über VDSL. Und natürlich haben die Kabelnetze eine relativ große Abdeckung. Das heißt, Glasfaserinfrastrukturen werden kleinräumig von vielen Städten, Kreisen, Stadtwerken ausgebaut und von Wettbewerbern getragen. Und vor allen Dingen hier sieht man nochmal deutlich, wenn Sie auf den unteren Teil des Charts gucken, die Wettbewerber sind auch erfolgreicher als die Deutsche Telekom. Die Wettbewerber haben Take-up-Raten, die über 50% liegen. Die Deutsche Telekom liegt bei 13%. Und die Kabelnetze vermarkten inzwischen Bandbreiten von 200 bis 400 Mbit. Das sind Bandbreiten, von denen die Deutsche Telekom heute annimmt, dass sie nicht benötigt werden. Also zweite Antwort auf die Frage, wer investiert eigentlich, das sind die Wettbewerber der Deutschen Telekom. Investitionen in die Gigabit-Netze, also Glasfasernetze, würde man 70 bis 80 Milliarden, haben wir mal geschätzt, wohl benötigen, wenn man also einen Greenfield-Ansatz unterstellt. Wenn man eine Synergie nutzt, liegt man bei 45 Milliarden und hat einen Subventionsbedarf, wenn man quersubventioniert aus den Regionen heraus, die eben Gewinne erzielen, in die Regionen herein, die keine Gewinne erzielen, bleibt eben dann noch ein Restbestand von 10 Milliarden. Das rechnet man an solchen Tabellen aus. Das sind die Kostenstrukturen für verschiedene Cluster, die nach ARPU, also das heißt, also was kann ich pro Kunden erzielen und sonstigem unterscheiden. Hier sieht man sehr deutlich, der Ausbau funktioniert hier bis 71% geschäftsgetrieben. Die Investitionen im deutschen Telekommunikationsmarkt liegen uns ungefähr im letzten Jahr bei 8 Milliarden, ungefähr hälftig getragen von Wettbewerbern und Deutscher Telekom. Die Wettbewerber sind ein bisschen besser schon seit Jahren, aber nicht signifikant. Was mich mehr umtreibt, ist folgende Grafik. Schon seit Jahren liegt die Investition in Deutschland ungefähr 4 Milliarden Euro jährlich unter den OECD-Durchschnittszahlen. Anfangs haben wir davon gesprochen, na ja, das deutsche Netz ist Anfang der 90er Jahre in Ostdeutschland renoviert worden, wir brauchen nicht so viel zu investieren. Heute habe ich in Interpretationen gehört, das liege an der Abgrenzung. Die Router, in den USA seien Router mit einbezogen oder nicht. Aber 4 Milliarden erklärt das nicht. Und das ist eine interessante Frage, die ich bisher noch nicht, auf die ich noch nicht eine packende Antwort bekommen habe. Aber 4 Milliarden mehr in solche Netze. Von 8 Milliarden nochmal 4 Milliarden mehr. Das stellt natürlich ein ganz anderes Volumen her, das man sich hier vorstellen kann. Also die 8 Milliarden, die ich eben gezeigt habe, sind natürlich auch Instandsetzung, Mobilfunk, Investitionen, Ähnliches. Da kämen dann nochmal 4 Milliarden dazu. Das Bundesförderprogramm ist 4 Milliarden. Die Strategie 2025 hier aus diesem BMW sieht einen Investitionsfonds von 10 Milliarden vor. Und das ist, glaube ich, wenn man also, ich habe das nur aufgeführt, damit Sie die Größenordnung sehen. Die Größenordnung von 10 Milliarden für eine Subventionsbedarf für eine Glasfaserinfrastruktur ist nicht außerhalb dieser Welt. Das ist durchaus schaffbar. Das ist, wenn man also den Zeithorizont bis 2025, erst recht bis 2030 in den Kopf hat, kann man das durchaus machen, wenn man denn möchte. Und hier unten finden Sie nochmal abgebildet, warum im Augenblick die Glasfaserinfrastruktur nicht den Schritt voranmacht, weil der größte Marktplayer, nämlich die Deutsche Telekom, die Strategie auf Kupfertechnologien noch weiter konzentriert. Wir können uns lange darüber unterhalten, ob diese Migration tatsächlich die günstigere Variante ist oder nicht. Aus den Ausführungen zuvor haben Sie gehört, ich wäre dafür, sofort in Glasfaser zu investieren. Und nochmal, um das klarzumachen, ich glaube, ein privatwirtschaftlicher Ausbau solcher Netze ist unbedingt erforderlich. Alles das, was wir im Augenblick diskutieren unter Netco oder Staatsnetz oder Ähnlichem, glaube ich, ist nicht das, was solche Beträge, die ich eben genannt habe, stemmen wird. Rolle des Staates. Aus meiner Sicht eine eindeutige Digitalisierungsstrategie, wie sie zum Beispiel Schleswig-Holstein hat, und zwar mit einem ehrgeizigen Breitbandziel. Schleswig-Holstein hat sich für 2025 vorgenommen, 90% des Landes mit Glasfaser abgedeckt zu haben. Das gibt es auch in skandinavischen Ländern. Aus meiner Sicht ist das ein Ziel, was über das Ziel 2018 mit 50 Mbit hinausweist, überlegen ist, das überrollen sollte. Das ist die Orientierung an diesem Top-User-Segment, wenn Sie sich einmal eine Nachfrageschätzung erinnern, wonach soll ich mich richten als Staat? Soll ich mich an dem Durchschnitt orientieren oder an dem Top-User-Segment? Klares Votum am Top-User-Segment, weil das den Industriestandort, Wirtschaftsstandort Deutschland auch prägen wird. Und auch nochmal, so ein Breitbandziel führt dazu, dass man auch in den ländlichen Gebieten mehr Ausbau hat, weil es eben die Förderung auch an einem solchen Glasfaserbreitbandziel orientiert vornimmt. Regulierung würde auch anders aussehen. Meine These ist, die Entscheidung zu Vectoring im HVT-Nahbereich wäre anders ausgefallen, wenn Herr Wilmsmann als Beschlusskammervorsitzende ein klares Glasfaserziel als Vorgabe gehabt hätte und nicht das Ziel 2018 mit den 50 Mbit. Weitere Ansatzpunkte, die kennen Sie alle. Das ist eine Regulierung, die natürlich auf Investitionen Rücksicht nehmen soll. Die Förderung muss vereinfacht werden. Da gibt es also jede Menge Dinge. Natürlich steckt das Ganze der Teufel im Detail, wenn man sich das anguckt. Er ist recht. Wenn man sich jetzt die Vorschläge der EU-Kommission anguckt, die ich hier im letzten Tiré erwähnt habe, die sind am 14. September vorgelegt worden. Da wird Co-Investment von der Kommission vorangetrieben. Zeitlich befristete Monopole, längere Vertragsdauern für Kunden. Es gibt noch ein ganzes Bündel an solchen Maßnahmen. Das ist schwer einzuordnen im Augenblick. Wir werden das in der Zukunft diskutieren. Gerade vor dem Hintergrund, was gebe ich an Wettbewerb auf und was gewinne ich an Investitionen? Der Staat hat natürlich auch eine Rolle, was die Nachfrage betrifft. Lassen Sie mich hier nur erwähnen, insbesondere E-Government wäre ein guter Punkt, um die Nachfrage voranzubringen, aber natürlich auch die rechtlichen Rahmenbedingungen. Mein Fazit ist, das hohe Wachstum im Datenverkehr mit den hohen Ansprüchen wird in den nächsten Jahren dazu führen, dass wir Bottlenecks in der Infrastruktur haben bei den hochleistungsfähigen Netzen. Das ist ein hoher volkswirtschaftlicher Preis, den wir für sowas zahlen würden. Da Glasfaserausbau viel Zeit in Anspruch nimmt, ist eben die Zeit, sich mit diesen Engpässen in der Zukunft zu beschäftigen, nicht in der Zukunft, sondern heute. Und der Staat muss die Rahmenbedingungen schaffen, damit diese Wachstumsrahmenbedingung, leistungsfähige Kommunikationsinfrastruktur jetzt angegangen werden kann. Dankeschön.